Sabine Bitter hat Margret Bürgisser zu den Resultaten ihrer Langzeitstudie befragt.
Frau Bürgisser, Sie haben 28 Paare Mitte der 1990er Jahre ein erstes Mal befragt, die sich Berufstätigkeit, Kindererziehung und Hausarbeit möglichst nach dem Modell halbe-halbe teilen wollten. 10 und dann 20 Jahre später haben Sie nun die gleichen Paare wieder befragt und können jetzt sagen, wie sich deren Situation in diesem Arrangement entwickelt hat. Was geht für Sie als Sozialforscherin aus diesen Befragungen jetzt über diesen längeren Zeitraum als wichtigste Erkenntnis hervor?
Als wichtige Erkenntnisse fällt auf, dass die Paarbeziehungen auch über einen langen Zeitraum erstaunlich stabil sind und dass auch die Zufriedenheit im Allgemeinen recht hoch ist. Die Leute berichten davon, dass ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich gelingt. Die Frauen haben das Ziel erreicht, auch engagierte Berufsfrauen zu sein, nicht nur Mütter und Partnerinnen. Und den Männern ist es wirklich gelungen, im Familienalltag wichtige Bezugspersonen zu sein für die Kinder. Also so kann man sagen, das Ziel, das sie mit dieser partnerschaftlichen Rollenteilung angestrebt haben, haben sie eigentlich erreichen können. Und was auch noch interessant ist, das ergibt sich jetzt aus der dritten Befragung, dass sich die Bereitschaft, dieses Modell zu praktizieren, von der Elterngeneration auf die Kindergeneration transferiert. Über 3/4 der Kinder möchten später in ihrer eigenen Familie auch dieses Modell praktizieren.
Sie haben 28 Paare über diese 20 Jahre begleitet mit diesen Umfragen. Wie groß aber ist der Anteil von solchen Paaren, die sich Beruf und Kindererziehung nach diesem Modell teilen, bezogen jetzt auf die Gesamtheit der Familien in der Schweiz?
Ich muss noch ergänzen, dass es sich hier um Paare handelte, die alle Teilzeit arbeiteten. Sie haben also das Arbeitspensum bewusst so gesetzt, dass sie noch Zeit hatten für die Kinderbetreuung. Und dieses Modell wird in der Schweiz nur von 6-8% der Eltern praktiziert, wobei das abhängt vom Alter der Kinder. Also mit kleinen Kindern machen es mehr, wenn die Kinder größer werden, sinkt der Anteil. Aber es ist eigentlich sehr wenig.
Das heißt, Sie haben Paare, Familien untersucht, die sich, wenn man es gesamtgesellschaftlich anschaut, in einer Nische bewegen.
Es ist zweifellos eine Nische. Ich habe diese Leute auch als Rollenteilungspioniere gesehen. Sie rekrutieren sich ja vor allem aus gewissen beruflichen Segmenten, nämlich aus jenen, wo Teilzeitarbeit schon gut verbreitet ist und auch attraktive Teilzeitstellen vorhanden sind. Sie sind auch eher gebildet und rekrutieren sich aus urbanen Räumen.
Sie porträtieren nun in Ihrem neuesten Buch 10 Paare, die sich seit 20 Jahren diese Arbeit im Beruf und zu Hause teilen. Und diese Paare kommen zum Schluss, dass sie diese Entscheidung nicht bereut haben und es im Großen und Ganzen wieder so machen würden. Die Frauen geben zum Beispiel an, dass sie dadurch eben die Möglichkeit hatten, berufstätig zu bleiben. Die Männer nennen vor allem eine gute Beziehung zu ihren Kindern als Vorteil. Beide Geschlechter geben an, dass die finanzielle Verantwortung für die Familie geteilt werden kann, was entlastend wirkt und eben auch unabhängiger macht. Welche sind die größten Nachteile, die Sie jetzt von den Elternpaaren in diesen Gesprächen gehört haben?
Das Modell hat zweifellos auch Nachteile. Es erfordert ein großes Organisations-, Verhandlungs- und Konfliktgeschick. Die Leute müssen ständig miteinander in Gespräch sein und die Rollen allenfalls wieder neu aushandeln. Das ist anstrengend und oft ermüdend, aber es belebt auch die Beziehung. Die Leute bleiben im Gespräch. Der große Organisationsaufwand, der besteht ja vor allem in Familien mit kleinen Kindern. Wenn die Kinder dann größer werden, ins Schulalter kommen, entspannt sich sehr vieles, auch der Aufwand für die Hausarbeit sinkt. Also vor allem die jungen Paare sind mit diesen Problemen konfrontiert.
Sie haben Konfliktpotenzial angesprochen. Über welche Konflikte haben die Paare im Gespräch mit Ihnen gesprochen, zum Beispiel?
Vor allem in früheren Studien haben sie oft über Konflikte wegen der Hausarbeit gesprochen. Also das Sauberkeitsniveau, das da erwartet wird und die Genauigkeit, wie das gemacht wird. Da wurde schon oft gestritten. Und gewisse Paare sind sich auch in die Haare geraten wegen der Erziehungskompetenz. Also dass Mütter zum Beispiel dachten, sie wären kompetenter als der Vater und der Vater sich dann aber wehrte und sagte, ich bin Miterzieher und ich bin auch kompetent, ich will da mitreden.
Also dass die Väter sich dafür gewehrt haben, dass sie nicht nur die Assistenten sind.
Sie bringen es auf den Punkt. Ich habe noch weitere Nachteile, die eben auch sehr wichtig sind. Zum einen, dass das Angebot an Teilzeitstellen immer noch zu gering ist, vor allem an attraktiven Teilzeitstellen. Und dass Leute, die sich für Teilzeit entscheiden, vor allem wenn sie Männer sind, oft einen Karriereverzicht in Kauf nehmen müssen oder ganz sicher zuerst mal eine Karriereverzögerung. Dann besteht auch die Gefahr, dass Leute mit diesem Modell die Altersvorsorge ein wenig vernachlässigen, weil sie sich in jungen Jahren nicht sehr um finanzielle Fragen kümmern und dann, wenn es auf die Pensionierung zugeht und sie beginnen zu rechnen, merken, dass sie zu wenig Polster haben.
Sie haben ein Stichwort genannt, Frau Bürgis, geschmälerte Karrierechancen. Überraschend kommt in Ihrer Studie für mich zum Ausdruck, dass die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, weniger von der Unternehmensstrategie abhängt, sondern von den direkten Vorgesetzten. Heißt das, dass dieser Spielraum größer sein könnte, als er ist?
Also es braucht die Verankerung dieser Ziele in der Unternehmensstrategie. Das ist quasi eine übergeordnete notwendige Maßnahme. Aber entscheidend ist, ob der oder die Vorgesetzte sich dann hinter dieses Anliegen stellt und die Teilzeitwünsche der Mitarbeitenden ernst nimmt und sie auch dabei unterstützt, zu erreichen, was sie brauchen. Und das ist höchst unterschiedlich. Es lässt sich da auch keine Regel ableiten, wer da Unterstützung gibt und wer nicht. Ich habe von Paaren auch gehört, dass die Frauen, die vorgesetzten Frauen, sich querlegen und dass andererseits vorgesetzte Männer, die selber dieses Modell nicht praktiziert haben, durchaus wohlwollend sind. Es scheint da also nicht einfach zu sagen, wer sich positiv verhält und wer nicht.
Wissen Sie etwas darüber, wie das in anderen Ländern ist? Ist da die Bereitschaft von Vorgesetzten größer, solche Teilzeitwünsche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen?
Das ist mir im Detail nicht bekannt. Was interessant ist, ist, dass ja Frankreich generell eine tiefere Wochenarbeitszeit hat. Ich glaube, es sind 36 Stunden in der Woche. Und das ist natürlich bereits etwas, das junge Eltern sehr gut spüren in ganzen Zeitmanagement, das sie haben.
Bleiben wir noch etwas bei den Karrierechancen, Frau Bürgiser. Was lässt sich zu den realen beruflichen Werdegängen der Paare nach 20 Jahren in der Rückschau sagen? Viele sind ja damals, vor 20 Jahren, davon ausgegangen, dass diese Rollenteilung mit einem Karriereverzicht einhergeht. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat.
Nein, das muss nicht zwangsläufig sein. Ein Viertel der von mir befragten Paare hat durchaus im Zeitverlauf eine Karriere gemacht, die sie mit Stolz vorweisen. Die anderen nicht, aber sie haben betont, sie hätten sich doch beruflich auch in einem gewissen Rahmen entwickeln können und seien damit zufrieden. Also ich habe kaum irgendwelche Klagen gehört von Eltern, die sagen, wir bereuen das, dass wir nicht zielstrebiger auf eine Karriere hingearbeitet haben. Im Grunde ging es ihnen ja von Anfang an primär um Lebens- und Beziehungsqualität für die ganze Familie. Es hatte 2-3 Paare, die in einer etwas misslichen beruflichen Situation steckten. Aber das hatte mit konjunkturellen Entwicklungen zu tun und nicht mit dem Modell. Also da können andere Elternpaare auch davon betroffen sein.
Einige Paare haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich während der 20 Jahre permanent weitergebildet haben, um eben diesen Anschluss an den Beruf nicht zu verpassen, weil sie vielleicht Teilzeit gearbeitet haben. Ein großer Aufwand ist das aber auch neben Beruf, Kindern, Haushalt, diese ständige Weiterbildung. Gibt es in diesem Milieu so etwas wie einen Beweisdruck, es doch oder erst recht zu schaffen, Kinder zu haben, beruflich erfolgreich zu sein?
Ich würde es nicht als Beweisdruck bezeichnen, aber ich denke schon, dass es sich um engagierte Leute handeln, die es anstreben, eben so gut zu sein im Beruf wie andere, auch mit Teilzeitpensum. Und gerade bei denen, die dann Karriere gemacht haben, war diese Investition in Weiterbildung unerlässlich, weil die Kollegen das ja alle auch machen, die gewisse berufliche Ambitionen haben. Ich denke, dass sie niemandem beweisen wollten, dass sie irgendwie speziell erfolgreich sind.
Sondern dass es nötig ist.
Ich denke, sie wollten sich selber beweisen, dass dieses Modell funktionieren kann. Und das ist ihnen auch gelungen.
Und Sie denken als Sozialforscherin, dass das auch nötig ist, diese permanente Weiterbildung in einer solchen Situation?
Ich vermute es in Bezug auf die heutige wirtschaftliche Lage, dass der Druck, sich ständig weiterzuentwickeln, recht hoch ist, vor allem in ausgewählten Branchen.
Besonders interessant dünkt mich an Ihrer Studienanlage, dass Sie über 20 Jahre eine Auswahl von Paaren, eben 28, mit Ihren Umfragen haben begleiten können. Das heißt, Sie haben mit Ihnen auch darüber sprechen können, jetzt im Nachhinein, was würden Sie heute anders machen? Und das würde mich von Ihnen interessieren, was würden diese Paare heute anders machen?
Sie sind eigentlich mit Ihrer Lebensbilanz soweit zufrieden. Aber vor allem die Frauen sagen, sie würden vermehrt familienergänzende Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, was heute ja auch möglich ist, weil es ein breiteres Angebot gibt. Die Männer sind da eher zurückhaltender. Also sie haben sich in diesen ein bisschen unbekannten Bereich vorgewagt, als Väter und Miterzieher wirklich bei den Kindern präsent zu sein, auch im Alltag. Es scheint mir, sie sorgen sich ein bisschen dafür, sie könnten das wieder verlieren, wenn sie das einfach dann die Betreuung der Kinder an Krippen delegieren. Aber generell sind sie offen, von diesen Angeboten Gebrauch zu machen. Und sie denken auch, dass sie für die Partnerschaft selbst und jeder für sich so Zeit gewinnen könnten, die sie eben für anderes einsetzen könnten. Dann ist auch klar geworden, dass diese Paare darauf achten müssen, dass sie in Bezug auf den Arbeitsumfang und ihre finanziellen Belastungen Maß halten. Es sind einige der Scheidungen möglicherweise darauf zurückzuführen, dass ein Partner sein Pensum zu sehr aufgestockt und den anderen damit unter Druck gesetzt hat. Und in einem Fall ist mir jetzt auch bewusst, dass sie sich eines Hauses wegen sehr stark verschuldet haben und das ebenfalls zu einer Situation geführt hat, die die Beziehung dann extrem belastet hat.
Frau Bürgis, Sie haben es eben angesprochen, es gibt auch Paare, die an dieser Rollenteilung gescheitert sind. Sie haben die Zahl genannt, im Buch von 28 Paaren haben sich 7 getrennt, also etwa ein Viertel der Paare. Demgegenüber steht aber eine Scheidungsziffer von gegenwärtig etwa 40% in der Schweiz. Lässt sich daraus umgekehrt folgern, dass das Familienmodell, das Sie jetzt untersucht haben, auf Dauer für eine Beziehung förderlich ist?
Es sind effektiv ein Viertel der Paare haben sich im Zeitverlauf getrennt, aber kein einziges dieser Paare hat gesagt, die Rollenteilung sei der Grund gewesen. Sogar diejenigen, die sich getrennt haben oder geschieden sind, sagten rückblickend, eigentlich sei das Rollenmodell sehr gut gewesen, vor allem in der Zeit, als die Kinder klein waren. Und dass der Anteil jener, die zusammengeblieben sind, so hoch ist im Vergleich zu den Scheidungsstatistiken, interpretiere ich durchaus als Hinweis darauf, dass dieses Modell Beziehungen stabilisiert. Das hat damit zu tun, dass man ständig im Gespräch bleiben muss, dass man auch Verständnis hat dafür, was der andere einerseits im Berufsleben, andererseits im Familienleben erlebt. Da wächst das gegenseitige Verständnis auch. Andererseits hat sich eben gezeigt, dass wenn ein Partner den Eindruck hat, der andere verrate das Modell und die damit verbundenen Verpflichtungen und Vereinbarungen, dass das effektiv eine Beziehung auf die Probe stellen kann.
Wenn die Gesamtbilanz, wie Sie feststellen, Frau Bürgisser, so positiv ausfällt, stellt sich doch die Frage heute, warum nicht mehr Paare sich nach diesem Modell halbe-halbe orientieren?
Das ist eine sehr gute Frage, die man immer wieder stellen muss. Das Modell ist ja eigentlich unter jungen Paaren recht beliebt, aber die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse sind einfach noch nicht gut genug, dass es auch wirklich attraktiv ist, das in der Praxis umzusetzen.
Was müsste sich wirtschaftlich ändern?
Der Faktor Lohnungleichheit ist ein großes Hindernis. Also solange eben sich Männer- und Frauenlöhne sehr stark unterscheiden, beziehungsweise Männer und Frauen für gleiche Arbeit nach wie vor nicht denselben Lohn bekommen, ist es halt so, dass wenn die Leute über die Bücher gehen und ein Budget erstellen, sie oft merken, dass es besser ist, wenn der Mann voll arbeitet und die Frau einfach in einem Teilzeitpensum dazu verdient.
Was müsste sich politisch ändern?
Politisch müssten die Gleichstellungsmaßnahmen nicht nur auf die eine Seite abzielen, nämlich die Integration der Frauen in die Arbeitswelt, das machen sie im Moment sehr stark, sondern auch auf die andere Seite, nämlich Maßnahmen zur Integration der Väter in die Familienarbeit. Ich bin überzeugt, dass es sich nicht viel ändern wird, solange Männer nicht auch mehr Erziehungs- und Hausarbeit übernehmen, weil die Frauen dann einfach sagen, das ist mir zu anstrengend, ein großes Pensum zu haben oder gar voll zu arbeiten. Am Schluss hängt ja die Familienarbeit doch mehrheitlich an mir.
Sie haben in Ihrer Studie auch die Kinder dieser Paare befragt. Das fand ich besonders interessant. Und dort geht unter anderem daraus hervor, dass die jungen Frauen, also das sind jetzt junge Erwachsene zwischen 20 und 30, eher zurückhaltender sind, wenn es um Familiengründung geht, als die jungen Männer. Mhm. Wie erklären Sie sich das?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen für die ganze Komplexität, was es bedeutet, eine Familie zu haben, ein ausgeprägteres Bewusstsein haben. Also ich habe ja durch diese Befragungen sowohl der Eltern als auch der zweiten Generation erahnen können, wie ambitioniert die jungen Frauen sind. Und das Bildungsniveau ist ja bei den Jungen um einiges höher als bei der Elterngeneration. Also das sind strebsame, einsatzfreudige junge Leute. Die Frauen achten darauf, dass sie nicht allzu früh in die Familienfalle treten oder dass es ihnen gelingt, diese ganz zu vermeiden.
Wenn wir jetzt über Ihre Studie hinausgehen, dann zeigt der Trend eher in eine andere Richtung. Zum Beispiel die neuesten repräsentativen eidgenössischen Jugendbefragungen von 2016 und 2017 haben ergeben, dass die jungen Leute in der Schweiz bei der Organisation der Familie überwiegend traditionelle Familienmodelle bevorzugen, also nicht ein egalitäres Modell. Das würde heißen, der Mann als Vollzeitbeschäftigter, die Frau zu Hause oder mit einem Teilzeitpensum dazu verdienend. Wie muss man sich das erklären, dass sich diesbezüglich Gesellschaft und so macht das den Eindruck, wenig geändert hat?
Es ändert sich langsam, aber es ändert sich schon. Es gibt ja auch einen Familienbericht des Bundesrates, der letztes Jahr erschienen ist. Und da drin hat in einer Befragung von 25 bis 54-jährigen Personen, also das sind jene, welche wirklich mit der Realität von Familiengründungen konfrontiert sind, da hat das egalitäre Modell am meisten Zuspruch erhalten. Der Anteil von Leuten, der es als ideal bezeichnete, ist höher als bei anderen Modellen. Ich finde, dass die Schweiz noch bewusster, gezielter und unter Einsatz von mehr Mitteln eine wirklich vereinbarkeitsfreundliche Familienpolitik machen sollte. Die Ausgaben, die die Schweiz für die Unterstützung der Familien ausgibt, die sind relativ gering, also im OECD-Vergleich wesentlich tiefer als in anderen Ländern wie beispielsweise Frankreich, Deutschland oder Österreich. Und hier müsste sich schon etwas ändern. Als wesentlich erachte ich auch einen Vaterschaftsurlaub oder noch besser einen Elternurlaub nach deutschem Modell. Und der Ausbau der Krippenplätze sollte weiter gefördert werden und sollte auch möglich sein, dass eben Krippen zu günstigeren Tarifen zu haben wären. Weil für viele Eltern sind die Krippen heute halt einfach fast nicht erschwinglich. Da müsste man sicher weiterhin ansetzen und die Bedingungen verbessern.
Die Sozialforscherin Margret Bürgisser im Gespräch mit Sabine Bitter. Die Studie, über die gesprochen wurde, ist vor kurzem in Buchform erschienen. Sie trägt den Titel Partnerschaftliche Rollenteilung, ein Erfolgsmodell. Greifbar ist sie im Hepp-Verlag.